Jerusalem ist voller Menschen, die sich wie in jedem Jahr aus dem ganzen Land aufgemacht haben, um hier das Passafest zu feiern. Nur eines ist in diesem Jahr anders. Da ist dieser Jesus von Nazareth, der erst neulich einen Toten auferweckt hat. Lazarus aus Bethanien, herausgerufen hat er ihn aus dem Grab. Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Kam heraus und das brachte die Menschen in Wallung und prägt deshalb auch dieses Fest in Jerusalem. 5000 hat er erst vor kurzem satt gemacht. Jetzt hat er einen Toten auferweckt. Natürlich ist er der, der sie jetzt auch von den Römern befreien wird. Und mit dieser Erwartungshaltung ziehen sie ihm entgegen und huldigen ihm wie einem König. Als Leser dieser Geschichte und auch als Kenner ihres Fortgangs wissen wir, es kam anders. Und es musste anders kommen, weil die Menge Jesus gründlich missverstanden hat. Wenn wir also jetzt auf diese Geschichte hören, dann sollten wir darauf achten, nicht demselben Missverständnis zu erliegen, wie die Menschen damals, die dann bald gerufen haben, kreuzige ihn. Oder eben getrost zum Schluss kommen, auf diesen Jesus kann ich getrost verzichten. Wenn wir also jetzt auf diese Begebenheit von Jesu Einzug in Jerusalem hören, dann muss unsere Leitfrage die des Paul Gerhardt sein, wie wir sie gerade gesungen haben. Wie soll ich dich empfangen? Ich lese uns die Erzählung vom Einzug in Jerusalem, wie sie uns Johannes überliefert hat. Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Zacharja 9: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wie soll ich dich empfangen? Ein erstes: Setz nicht aufs falsche Pferd. Wer Jesus empfangen will, darf nicht aufs falsche Pferd setzen. Das ist im wahrsten Sinn des Wortes das Problem der Menge hier. Anstatt zu sehen und zu verstehen, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht, setzen sie auf ein Pferd zwangsläufig auf das Falsche. Weil Jesus eben nicht hoch zu Ross kommt. Der Evangelist Johannes betont genau diese Baustelle. Wenn er den Propheten Zacharja zwar zitiert, aber dieses Zitat völlig verkürzt oder positiv formuliert zuspitzt. Im Original Zacharja 9, Vers 9: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und Johannes zitiert nur: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Johannes erlässt die ganze doch bedeutende Näherbeschreibung dieses Königs weg und konzentriert sein Zitat ausschließlich auf diesen Esel. Der Rest ist ihm an dieser Stelle geradezu Wurst. Weshalb nimmt er diese Konzentration vor? Antwort: Damit wir nicht wie die Menschen damals in Jerusalem auf das falsche Pferd sitzen. Hoch zu Ross haben sie ihn, wie in einer Fata Morgana, einziehen sehen. Sie hatten ihr Bild von ihm, so muss er sein. Als neuem König haben sie ihn gehuldigt. Weshalb? Weil er einen Toten auferweckt hat. Darum, so schreibt Johannes hier, ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Also fassen wir zusammen, wo die Menge Jesus einerseits richtig versteht und andererseits sowas von falsch, dass sie ihm noch zujubelt, um ein paar Tage später zu schreien, kreuzige ihn. Richtig sieht sie, Jesus ist der im Alten Testament schon verheißene König. Aber das war's dann auch schon, denn sie will nicht wahrhaben, dass er auf einem Esel einzieht. Die Menschen wollen einen starken politischen König, der sie von den Römern befreit, der sie mit Brot in Fülle versorgt, die Toten auferweckt und auch sonst die Wunder des Mose tut und überbietet. Die Menschen wollen Zeichen, aber nicht Jesus. Und so kommt, wie es kommen muss, feiern sie zuerst diesen großartigen Einzug, haben sie bald darauf die Nase gestrichen voll. Und ich habe mich gefragt, sind wir so weit weg von diesen Menschen? Bin ich so weit weg von ihnen? Was für ein Bild haben sie von Jesus? Was er leisten muss? Und wenn er es nicht leistet? Mit welcher Erwartung sind sie damals eingezogen? Zur Konfirmation haben sie Jesus ihr Ja gegeben. Ihr. Und wenn er es nicht geleistet hat? Ja, wir verwerfen ihn vielleicht nicht gleich, aber irgendwie, dann zieht sich doch gleichgültig ein, schleichend. Jesus, ja, schon recht, gehört zu unserer Kultur. Anders gefragt, was für ein Bild hatten Sie schon von Jesus? Hoffnungsvoll? Interessant, ja, mal sehen. Und dann wurde ein lieber Mensch in Ihrem Leben nicht geheilt. Oder ihr beruflicher Weg verlief völlig anders als erhofft und geplant. Und Jesus ist nicht eingeschritten. Oder sie haben um ein Wunder gebetet und es ist nicht eingetroffen. Und vermutlich fällt ihnen manches mehr ein, wo sie sich gewünscht hätten, dass Jesus eingreift. Und er hat es nicht getan, zumindest nicht so wie erhofft. Und seitdem? Was hat das mit ihrer Jesus-Beziehung gemacht? Welche Rolle spielt Jesus seitdem noch in ihrem Leben? Welche Rolle darf er spielen? Die Begebenheit vom Einzug in Jerusalem mahnt uns, genau hinzuschauen. Natürlich ist die Bibel voll von Verheißungen, dass wir konkret und alltagstauglich beten und Großes von ihm erwarten sollen. Aber wir haben, wie diese Erzählung heute vom Einzug in Jerusalem, auch die Mahnung, schau genau hin. Schau genau hin. Die Begebenheit vom Einzug in Jerusalem mahnt uns dazu, genau hinzuschauen. Und zwar nicht nach dem Motto, ja, dann erwarte ich gar nichts mehr von Jesus. Wenn ich nichts erwarte, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Das wäre die falsche Entscheidung. Unser Job ist es, genau hinzuschauen, weshalb Jesus kommt, wie er kommt, womit und wozu. Schließlich kommt er ja, er hätte es ja bleiben lassen können, er kommt ja aber. Also ist es unser Job, hinzuschauen, weshalb, wie, wozu. Wie soll ich dich empfangen? Das erste, setzt nicht aufs falsche Pferd, sondern zweitens, folge dem Esel. Um nachzuvollziehen, wie Jesus sein Königtum versteht, folgen wir dem Esel. Beziehungsweise gehen jetzt miteinander alle Stellen durch, in denen das Johannesevangelium von Jesus als König spricht. Keine Sorge, das sind gar nicht so arg viel. Aber allein schon die Anordnung dieser Königstitel im Johannesevangelium, allein schon die Anordnung ist Botschaft genug. Zum ersten Mal findet sich der Königstitel für Jesus gleich im ersten Kapitel, wenn Nathanael zu ihm sagt, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Am Anfang des Evangeliums erwartet Nathanael mit ganz Israel einen Herrscher, der sich durch Zeichen und Wunder als der Messias erweist, der die Zeichen des Mose noch überbietet und die Römer vertreibt und dann das Reich Gottes auf dieser Erde aufrichtet. Das war die Erwartung der Israeliten stellvertretend Nathanaels. Zum zweiten Mal im Johannesevangelium wird Jesus als König bezeichnet, nach diesem großen Wunder, in dem er 5000 Menschen satt macht. Nur dass er jetzt umgehend reagiert und diese Form des Königtums ablehnt. Wenn wir lesen, Zitat, als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Zum dritten Mal wird Jesus beim Einzug in Jerusalem als König bezeichnet. In unserer Geschichte wieder nach einem Zeichen. Nur jetzt mit dem Unterschied zum Brotwunder zieht er sich dort zurück, zieht er jetzt tatsächlich als König in Jerusalem ein. Aber eben doch nicht so, wie es die Menge gern hätte, sondern zeigt es an, indem er auf einem Esel einzieht. Völlig anders als erwartet. Mit dem nächsten Königsbeleg sind wir dem Esel bereits gefolgt und befinden uns mitten in der Krönungszeremonie, als Pilatus Jesus fragt: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Auf diese Königsproklamation, der Ausrufung Jesu zum König, steht seiner Krönung nun nichts mehr im Weg. Nächster Beleg: Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Gekrönt mit einer Dornenkrone, gehuldigt mit Stock und Schlägen, geht's weiter wie bei einer mittelalterlichen Kaiserkrönung hinaus auf den Balkon zur Präsentation des neuen Königs vor dem Volk, wo das Volk schon auf seinen Herrscher wartet und ihm zujubelt, Zitat des nächsten Königsbelegs, Pilatus: Siehe euer König! Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn! Und dann besteigt der König Jesus unter dem Jubel der Massen seinen Thron. Zitat des letzten Königsbelegs: Und sie kreuzigten ihn. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Was für ein Königsweg! Während jeder andere König den Weg nach oben sucht, jedes andere Königtum ein steiler Weg nach oben ist, schildert Johannes den Königsweg von Jesus auf seine ganz eigene Weise. Indem Johannes die Königsbegriffe so platziert, wie er sie platziert, macht er deutlich: Natürlich hat Nathanael schon im ersten Kapitel recht. Jesus ist Gottes Sohn, er ist der König von Israel. Aber sein Thron ist das Kreuz. Und er ist nicht nur der König von Israel, sondern in welchen Sprachen steht oben der Titel drüber? Jesus von Nazareth, König der Juden. Johannes überliefert es uns extra: Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. Es waren alle drei gängigen Sprachen damals. Er ist der König dieser Welt. Und der Ort, wo er seine Herrschaft antritt, am Kreuz, sein Thron, macht Johannes deutlich, was dieser König nun unterwirft. Der Ort seiner Herrschaft, der Tod, er ist besiegt. Unsere Schuld hat nicht mehr das letzte Wort. Der Zerbruch deines Lebens, die Scherben, das ist nicht das, was bleiben muss, weil es Jesus getragen hat, uns überwunden hat. Wenn Sie heute zurückschauen und sagen: Ja, manches ist gelungen, Scherben hat es auch gegeben in meinem Leben, dann ist das der Ort, an dem die Scherben aufgehoben sind, weil Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist und nicht vorher abgebogen und doch den Palast in Jerusalem gewählt hat. Und wenn Sie die bittere Wurzel in Ihrem Herzen spüren, die über so lange Zeit wuchert und wächst und alles überwuchern will, dann ist Jesus genau deshalb ans Kreuz gegangen und hat hier seine Herrschaft aufgerichtet, dass bittere Wurzeln nicht das Letzte sind, was unser Leben zerfrisst. sondern er dich frei machen will. Und weil Jesus sein Königtum am Kreuz aufgerichtet hat, leg du deine Opferrolle ab. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um den Opfertod zu sterben. Dass wir weder Gott mit Opfern oder Aufopferung gefallen müssten, noch dass wir weiter die Opferrolle spielen brauchen. Das Leben kann einem Schlimmes zumuten und viele von uns können ein Lied davon singen, von manchem Elend dieser Welt. Aber wenn wir die ganze Zeit damit verbringen, einen herzlosen Täter, dem skrupellosen Schicksal oder einem gnadenlosen Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben, dann beladen wir uns selbst nur unendlich schwer damit und bremsen uns selbst aus. Völlig unabhängig davon, ob wir Schuld tragen an dem, was in unserem Leben nicht so gelaufen ist, wie wir es gern gehabt hätten. Jesus ist den Opfertod gestorben. Dass wir nicht das Opfer sind und schon gar keine Opferrolle spielen brauchen, die unser Leben nur kaputt macht, mitten im Leben kaputt macht. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns mit Gott zu versöhnen, und er ist auch ans Kreuz gegangen, um dich mit deinem eigenen Leben zu versöhnen. Jesus hat auf sich genommen, was jemand oder schlicht das Leben dir angetan hat. Leg's ihm unters Kreuz, die Verletzung, die Wunde, die Enttäuschung, den Schmerz. Und lass nicht zu, dass sie dich zum Opfer stilisiert und degradiert und kaputt macht und zerfrisst. Er ist das Opfer und er hat das getragen, wo uns das Leben manchmal auch quer kommt, ob wir es verstehen oder nicht, ob wir schuld sind oder nicht, völlig Schnurz. Er hat das Leben getragen. Mit all seiner Not und all seinem Elend, dass wir es nicht tragen müssen und auch uns nicht drin ergehen müssen. Deshalb raus aus der Opferrolle und nutz die Energie, um dein Leben zu gestalten. Weil Jesus sein Königtum am Kreuz aufgerichtet hat, deshalb haben auch die Nöte dieser Welt, hat diese Welt überhaupt mit ihrem Elend, mit ihren Krankheiten, mit ihrem Zerbruch, mit ihrer Schuld, mit ihrem Tod nicht das letzte Wort. Weil er hier die Dinge getragen und überwunden hat. Für mich die kostbarsten oder mit die kostbarsten Verheißungen in der Bibel. Wenn Jesaja schon aufs Kreuz schaut und sagt, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt sind. Frieden mit Gott. Leben, das die Bezeichnung Leben verdient. Am Kreuz, weil Jesus nicht vorher abgebogen ist wie die Könige dieser Welt, sondern seinen Thron bereit war, am Kreuz aufzurichten. Weil Jesus sein Königtum am Kreuz aufgerichtet hat, ist diese Welt deshalb auch nicht mehr unsere Heimat, sondern du hast deine Heimat bereits an einem anderen Ort. Und das kann uns getrost leben und auch einmal sterben lassen. Dank des Kreuzes, weil Jesus nicht vorher abgebogen ist, sondern am Kreuz den Tod überwunden hat, haben wir unsere Heimat bereits heute bei unserem Vater im Himmel. Wie soll ich dich empfangen? Das erste, setz nicht auf das falsche Pferd. Sondern zweitens, folge dem Esel. Drittens, ein letztes, kurzes noch, Jesus sucht Esel und keine stolzen Rösser. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, und siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das hat sich bis heute nicht verändert. Auf einem stolzen Ross wird niemand den König Jesus erkennen, weil alle nur Augen für dieses stolze Ross haben. Wenn du Jesus zu den Menschen tragen willst, dann braucht es die Haltung des Esels. Jesus braucht Esel. Menschen, die bereit sind, Jesus in dieser Haltung des Dienstes in ihren Ort zu tragen. Der König braucht Esel, hauptamtlich und ehrenamtlich. Christian hat dort Ausstrahlung, wo er sich selbst zurücknimmt. Aller äußerer Status, ein Leben auf der Woge der Anerkennung, all das macht nur uns groß und damit Jesus klein. Das wusste schon Johannes der Täufer sehr früh, weshalb er sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn du Jesus zu den Menschen tragen willst, dann braucht es die Demut des Esels. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf. Hoffentlich auch heute. Amen.